Die Zivilbevölkerung wurde angegriffen. Das war ein Verbrechen gegen Zivilisten in Israel.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, ich bin Eileen und Jugendreporterin bei Salon 5. Großes Thema in den Medien ist gerade die Eskalation zwischen Israel und der Hamas, die bereits zu mehreren hunderten Toten geführt hat. Um diesen Konflikt einzuordnen, haben wir den Historiker Moshe Zimmermann eingeladen. Können Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
Ich heiße Moshe Zimmermann, ich bin emeritierter Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ich mache vor allem deutsche Geschichte, deutsch-jüdische Geschichte, die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, habe sehr viel über den Konflikt zwischen Israel und Palästina geschrieben und interessiere mich auch also für andere Aspekte der Geschichte wie Filmgeschichte oder Sportgeschichte.
Dankeschön. Herr Zimmermann, alle reden immer wieder vom Nahostkonflikt und jetzt wird auch von Krieg gesprochen. Was genau versteht man darunter?
Die Leute, die das Wort Nahostkonflikt in den Mund nehmen, sind sich nicht immer im Klaren, worüber sie sprechen. Nahost ist größer als nur das Territorium von Palästina. In der Regel aber versucht man sich auf eben dieses Territorium zu konzentrieren. Nahostkonflikt ist eben der Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn, wo im Mittelpunkt der Kern des Konfliktes ist, neben zwischen Israelis und Palästinensern. Das ist ein Konflikt, der schon vor etwa 120 Jahren oder mehr begonnen hat, als Juden sich dafür entschieden haben, sich selbst als Nation zu verstehen und dann als Nation ein Territorium zu suchen, eben das Territorium, das historisch den Juden gehörte, nämlich das, was man Palästina nennt, und dorthin auswandern wollten oder mit der Auswanderung dorthin angefangen haben. Das ist der Anfang des Konfliktes. Es gibt eine jüdische Nation, die nach Palästina auswandert und versucht, sich dort zu etablieren als Nation, in anderen Worten auch einen Staat zu gründen. Und es gibt dort eine autochthone Bevölkerung, das sind die Palästinenser, Araber, die sich auch nachher Palästinenser nennen, die nicht unbedingt mit dieser in ihren Augen Invasion einverstanden sind. Das ist der Anfang des Konflikts und dieser Konflikt führt langsam zur Intensivierung oder eine Radikalisierung, die zuerst mit einem großen Krieg im Jahr 1948 einen Höhepunkt erreicht. Nachher gibt es nicht nur Juden in Palästina, sondern den Judenstaat in Palästina, Israel. Und zwischen Israel und den Nachbarn, inklusive den Palästinensern, setzt sich der Konflikt fort. Da gibt es mehrere Kriege. Es gibt den Sechstagekrieg im Jahr 1967, wo Israel die Westbank erobert hat, die früher bei den Jordaniern lag. Und dann noch ein Krieg, der Krieg im Jahr 73, der sogenannte Yom Kippur-Krieg. Und später kam es zu mindestens zwei großen Aufständen der Palästinenser im Jahr 1987 und dann im Jahr 2000 gegen die Besatzung gegen die israelische Besatzung. Also das ist kurz die Geschichte des Konfliktes. Und darauf bezieht man sich, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt. Und so kann sich auch das, was jetzt passierte, in diesen Rahmen einordnen. Dieser Konflikt führt dazu, dass mindestens ein Teil der palästinensischen Bevölkerung wieder einen Krieg entfesselt. Ich habe bisher nicht erwähnt, die Palästinenser, die außerhalb Israel wohnten, auch in der Zeit der Staatsgründung, sind geteilt zwischen dem sogenannten Westbank, also im Gebiet, das sich Westjordanland nennt. Und das andere Gebiet ist eben das Gazastreifen. Es gibt eine Teilung der palästinensischen Bevölkerung in zwei Gebiete. Der Krieg, der jetzt begonnen hat, wie viele Angriffe überhaupt in den letzten 20 Jahren oder seit 2005, kommen aus Gaza. Dort in Gaza hat Hamas, die islamistische Bewegung, die Oberhand, während im Westjordanland die Autonomiebehörde das Land regiert. Das heißt, der Konflikt zwischen Israel und Palästina, Israelis und Palästinensern, ist zerstückelt. Es geht darüber hinaus zum Konflikt zwischen Israel und Westjordanland auf der einen Seite, das ist eine Ebene, und Israel und Gazastreifen auf der anderen Ebene.
Dankeschön. Wie wir hören, birgt dieser Konflikt eine lange Geschichte. Und warum jetzt die neue Attacke? Was ist das Interesse der Hamas?
Das Interesse der Hamas ist klar, Israel zu zerstören. Hamas, eine islamistische Bewegung, akzeptiert die Präsenz von Juden in diesem Gebiet nicht. Punkt. Ganz bestimmt nicht als Nation. Das Ziel der Hamas war von Beginn an, Israel zu zerstören, Israel zu eliminieren. Und immer wieder versuchen sie, zur Waffe zu greifen, um das zu verwirklichen. Das kommt immer wieder zum Abschuss von Raketen auf Israel und dann Kampfeinheiten von Israel, die darauf reagieren. Und das dauert eine Woche oder 2 Wochen. Und am Ende kommt man irgendwie zu einem Waffenstillstand, der hält 1 Jahr, 2 Jahre und dann beginnt es wieder. Der Unterschied zu diesem Fall von heute ist, dass diesmal zum ersten Mal die Hamas-Bewegung es geschafft hat, die Grenze zum Land Israel, zum Staat Israel zu überqueren und Ortschaften entlang der Grenze, jüdische Ortschaften entlang der Grenze zu zerstören und dort mehrere Hunderte von Menschen umzubringen. Das ist ein Novum, das ist etwas Neues und deswegen ist die Bestürzung in Israel und in der Welt so groß. Das geht jetzt nicht nur um Raketen oder einzelne Terroranschläge, wie wir es gewohnt sind, sondern es geht hier um eine Art von Pogrom, das die Hamas verübt hat. Das ist eine neue Dimension im Konflikt, von dem wir sprechen.
Warum war die Hamas so gut aufgerüstet? Wie konnte sie sich solche Kapazitäten aufbauen?
Das Gebiet ist nicht abgeriegelt, also nicht hermetisch abgeriegelt. Israel hat einen Grenzzaun gebaut. Israel ist dafür verantwortlich, dass oder sieht sich dafür verantwortlich, dass keine Waffen dort hineingeschmuggelt werden. Aber von der ägyptischen Seite, es gibt auch eine Grenze von Gaza zur ägyptischen Seite, zum Halbinsel Sinai. Von dort kann man alles hineinschmuggeln. Iran bemüht sich da darum. Iran ist eigentlich die treibende Kraft hinter dem Hamas. Die Hamas-Leute haben nichts Besseres zu tun. Die konzentrieren sich auf die Vorbereitung immer auf den nächsten Krieg. So haben sie ein Arsenal von Raketen und die haben eben auch ein Arsenal von Waffen, Waffen für Infanteristen oder für Leute, die gegen Panzer kämpfen. Das ist nicht so kompliziert, das alles zu sammeln. Die hatten seit dem letzten echten Krieg oder Operation beinahe 10 Jahre gehabt, um sich vorzubereiten.
Weiß man schon mehr über die Hintergründe der Hamas? Also woher die ganze Terrororganisation eigentlich stammt?
Selbstverständlich ist das bekannt. Wir wissen genau Bescheid, wer die Führer der Hamas-Bewegung sind, welche Allianzen es in der arabischen Welt gibt oder im Nahen Osten gibt, in dem Hamas ein Teil ist. Das ist, Hamas ist ein Handlanger der Iraner, eine klare Sache. Das ist eine islamistische Organisation. Islamistische Organisationen gibt es mehrere im Nahen Osten. Hamas ist eine davon. Alle Führer dieser Bewegung oder dieser Partei oder dieser Regierung sind bekannt, das ist kein Geheimnis. Mehr muss man hier nicht ausführen.
Also es gab ja auch immer wieder Friedensbestrebungen, die haben aber nie langfristig gehalten. Was waren das für Ideen und woran sind sie gescheitert?
Es waren keine Friedensgespräche. Also wenn eine Seite im Prinzip nicht bereit, die andere Seite anzuerkennen, dann gibt es keine Friedensgespräche. Das waren immer Gespräche um Waffenstillstand oder etwas Ähnliches. Hudna, es kann so oder anders genannt werden, aber das ist immer eine Art von Vereinbarung, die nicht darauf zielt, Frieden zu schaffen zwischen beiden Seiten, sondern nur eine Verschnaufpause. Und wenn man nur eine Verschnaufpause sich wünscht, dann ist es kein Wunder, dass nach der Verschnaufpause eben der nächste Angriff kommt. Und das kommt immer wieder. Alle 2 Jahre oder so haben wir das.
Neben der Hamas im Gazastreifen greift Israel auch Ziele im Libanon und Syrien an. Droht nun eine Eskalation?
Wie ich bereits gesagt habe, also die treibende Kraft hinter dieser ganzen Szene ist der Iran. Iran hat 2 Handlanger im Nahen Osten. Im Süden, im Gazastreifen, ist es die Hamas-Bewegung. In Libanon ist es die Hezbollah. Klar, als die Hamas sich für diesen Angriff entschieden hat, ging sie davon aus, dass sie Rückendeckung bekommt von der Hezbollah und von Iran. Inwieweit Hezbollah sich einschaltet, ist noch jetzt eine offene Frage. Deswegen hat sich die USA klar positioniert. Bitte nicht, weil ein Zwei-Fronten-Krieg für Israel verheerende Resultate haben wird, nicht nur für Israel, sondern für alle Nachbarn.
Welche Rolle spielt die USA noch in diesem Krieg?
Eine sehr entscheidende Rolle. Die Flotte, die 6. Flotte, die im Nahen Osten präsent ist, hat sich wieder gemeldet und selbstverständlich hat Präsident Biden eine Botschaft an Iran und an die Hezbollah gesendet. Tut das nicht. Das heißt, Israel tut sehr oft so, als wäre es selbstständig oder könnte es ohne Hilfe von außen seine Kriege gewinnen. Aber in der Tat war es immer so, dass die Großmacht Amerika, also die USA, an der Seite von Israel steht oder stand und Israel sehr davon abhängig ist, wie Amerika reagiert. Amerika ist mehr oder weniger die Schutzmacht von Israel und wenn sie als Schutzmacht effektiv sein will, muss sie auch versuchen, auf Israels Politik einzuwirken. Und das ist immer eine Art von Spagat.
Inwiefern spielt vielleicht auch Deutschland in diesem Konflikt eine Rolle?
Leider spielt Deutschland eine sehr marginale Rolle, genauso wie ganz Europa. Seit dem Krieg im Jahr 67, seit dem Sechstagekrieg, ist Europa eigentlich eine Fußnote geworden, was die militärische Lage im Nahen Osten angeht. Man hat hier und dort was mit den militärischen Auseinandersetzungen zu tun, aber die entscheidende Kraft außerhalb des Nahen Ostens ist Amerika. Es gibt auch andere, die sich einmischen. Es gibt eine regionale Macht, nämlich der Iran. Es gibt aber eine andere, frühere Supermacht. Heute nennt man es Russland, früher war es die UdSSR. Die sind alle irgendwie mitbeteiligt, aber die Hauptrolle spielt eben Amerika. Und so kann man von Deutschland nur sagen, Deutschland ist vielleicht wirtschaftlich irgendwie involviert. Deutschland versucht, Wirtschaftshilfe zu leisten, sowohl für Israel als auch für die Palästinenser. Aber politisch und vor allem militärisch hat sie nur eine Nebenrolle. Deutschland hat Israel U-Boote verkauft, die sehr wichtig sind für den Schutz von Israel. Es sind auch nuklear, die können nuklear bewaffnet sein. Soweit ist auch Deutschland involviert in der Sicherheitsfrage und in Fragen der Militär, des Militärs. Aber die Hauptrolle, wie gesagt, spielt nicht Deutschland, spielt nicht Europa, sondern Amerika.
Von all diesen Parteien und Ländern, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, kann man schon von Gewinnern oder zumindest Profiteuren sprechen?
Gewinner wieder kurzfristig oder langfristig? Geht es hier in Ihre Frage um diesen Angriff von Samstag oder geht es um den Konflikt insgesamt?
Beides.
Okay, also selbstverständlich ist ein Konflikt für Großmächte immer gewinnbringend oder sollte gewinnbringend sein. Während des Kalten Krieges, das heißt bis 1990, waren sowohl die UdSSR als auch Amerika hier präsent, weil sie sich Gewinne, weil sie Gewinne erwartet haben oder weil sie hier etwas gewinnen konnten. Das ist eine Region, wo viel Öl und Erdgas zu finden ist. Das ist historisch eine Region, die für Großmächte interessant ist. Nach Ende des Kalten Krieges schien Amerika die Gewinnerin gewesen zu sein. Mit der Zeit haben wir gesehen, dass die Russen wieder eine Rolle spielen, vor allem in Syrien, wo der Aufstand im Jahr 2011 dazu gebracht hat, dass Assad, der Diktator, zu Hilfe rief und diese Hilfe von Russland bekam. Es gibt auch andere, die hier einen Finger im Spiel haben. Die Türkei versucht hier auch eine Rolle zu spielen, als also nicht Großmacht, aber Mittelmacht im Nahen Osten. Also im Großen und Ganzen geht es nicht, und da kehren wir wieder zurück zu dieser Frage, was ist der Nahostkonflikt? Geht es nicht nur um Palästina, Israel, es geht um die gesamte Region. Ja, und hier versucht man in der Region für sich etwas zu gewinnen. Und es ist nicht nur Ägypten einerseits oder Iran andererseits, es sind auch Großmächte, die hier etwas für sich erwarten. Konkret mit diesem Überfall, also die Gewinner sind eben, wenn man es so nennen kann, die Hamas. Also sie zeigen, dass sie in der Lage sind, Israel anzugreifen, Israel stark oder sehr zu verletzen. Also die Ermordung und eigentlich ein Massaker an etwa 1000 Leute macht schon einen Eindruck in der arabischen Welt. Aber ob das echt ein Gewinn ist, ist eine offene Frage. Also wenn die Hamas nachher auf den Deckel von Israel bekommt, hat sich das alles relativiert. Und außerhalb dieser Region, außerhalb Palästina, ist es noch zu früh zu entscheiden, ob jemand etwas hinzugewonnen hat in dem Moment, wo dieser Angriff begonnen hat.
Wie sieht es hier mit den Zivilisten aus? Wie geht es den Menschen im Gazastreifen und an der Grenze?
Also die Frage, wenn man Israelis fragt, ist zuerst eine Frage, die aus der israelischen Seite beantwortet wird. Wer angegriffen wurde, waren Zivilisten. Das war kein Angriff gegen das israelische Militär. Das war ein Angriff auf Zivilisten. Also das war aus dem Standpunkt des internationalen Rechtes ein Vergehen, eine kriminelle Tat. Man griff Zivilisten an, egal in welchem Alter. Also man hat dort Kinder ermordet, Kinder verschleppt, Greise ermordet und Greise nach Gaza verschleppt. Also die Lage in dieser Region entlang der Grenze zu Gaza in Israel war so zu subsumieren: die Zivilbevölkerung wurde angegriffen. Das war ein Verbrechen gegen Zivilisten in Israel. Israel reagiert mit dem Beschuss von Gaza. Angeblich geht es immer um den Beschuss von militärischen Zielen. Da aber Gaza so gebaut ist und die Taktik der Hamas so ist, dass man die Zivilisten, die eigentlich nicht mit dem Krieg zu tun hätten, und die Kämpfer im selben Ort, im selben Haus zu finden sind, kann auch das Resultat nicht sein, dass nur Nicht-Zivilisten getroffen werden. Das heißt, die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza ist ebenso schlimm. Nur muss man sagen, ist die Frage immer relevant, wer hat mit diesem Konflikt begonnen. Also der Angriff kam jetzt aus Gaza und da kann Israel argumentieren, wir üben Selbstverteidigung. Die Palästinenser neigen dazu, anders zu argumentieren. Die Präsenz von Israel ist bereits der Angriff. Also wenn wir Israel nicht anerkennen, dann ist die Präsenz von Israel bereits der Angriff und deswegen erlauben wir uns diese Art von Angriffe gegen Israel. Es ist für die Beobachter zu entscheiden, wer hier im Recht ist und wer im Unrecht.
Gibt es hier eine richtige Strategie der Eindämmerung oder eine Möglichkeit, wie man zufrieden kommt und dabei gleichzeitig auch die palästinensische Bevölkerung schützen kann?
Diese Strategie hat man verlassen. Und daran hat nicht nur Israel Schuld oder die Palästinenser auf der anderen Seite oder die Hamas, die keinen Frieden mit Israel haben will. Da haben auch, hat die internationale Gemeinschaft auch eine Mitschuld. Es gab im Jahr 1993 ein Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern, zwischen Israel und der palästinensischen Befreiungsbewegung. Wonach es hieß, die Palästinenser erhalten eine Autonomie und könnten dann auch einen Staat erhalten. Das ist ja eigentlich der Punkt, wo der gordische Knoten durchgebrochen wurde. Also man kann beide Seiten zu einem Frieden oder mindestens zu einem Abkommen bringen. 30 Jahre sind vergangen. Was passierte, war, dass die Radikalen sowohl auf israelischer Seite als auch auf palästinensischer Seite es geschafft haben, diesen Friedensprozess zu ruinieren. Die Wiederkehr zum Friedensprozess ist eigentlich diese Strategie. Und diese Strategie haben nicht nur Israelis und Palästinenser verlassen, sondern auch die Welt. Seit dem Jahr 2014 gibt es keine Friedensverhandlungen mehr. Die Welt hat es auch aufgegeben. Wer Schuld daran hat, dass es aufgehört hat, das kann man so oder anders interpretieren. Israel oder die israelische Regierung ist daran nicht interessiert, weil man nicht die Siedlungen in Westjordanland aufgeben will. Die Palästinenser in Gaza sind nicht bereit, mit Israel zu einem Abkommen zu kommen, weil eben die Existenz von Israel für nicht legitim halten. Die Autonomiebehörde in Ramallah ist zu schwach oder zu zerstritten oder zu korrupt, um hier etwas zu unternehmen. So oder so, es ist zu einem Stillstand gekommen. Die einzige Strategie, um hier etwas Positives zu bewirken, ist eben, Friedensverhandlungen wieder zu starten. Und zwar nicht mit dem Hamas, also die Hamas sind sowieso kein Partner für so etwas, weil Hamas mit Israel nicht oder Israel nicht akzeptiert als Gegenstand, sondern mit der Autonomiebehörde in Westjordanland. Und wenn die UNO, die UN, wenn die Europäische Union, wenn die USA sich nicht darum bemühen, dann ist diese Strategie praktisch aufgegeben. Man muss auch berücksichtigen, heute gibt es auch Russland oder China, das sind Großmächte, die nicht daran interessiert sind, diese Strategie zu verfolgen. Für die ist die Fortsetzung des Konfliktes wahrscheinlich bequemer als ein Abkommen oder eine Regelung zwischen Israel und Palästina.
Es gibt derzeit Forderungen, die Hilfsgelder nach Palästina einzustellen. Lassen sich Ihrer Meinung nach humanitäre Hilfe und Hamas trennen? Oder gehen vielleicht die Forderungen, Hilfe einzustellen, zu weit und treffen womöglich die Falschen?
Also das ist eine sehr konkrete Frage, die man jetzt stellt. Sie haben schon danach gefragt, also wie unterscheidet man zwischen der Zivilbevölkerung in Gaza und der Hamas-Bewegung? Die Unterscheidung existiert praktisch nicht oder existiert kaum, weil eben die Hamas-Bewegung aus dem Volk kommt. Die Hamas-Bewegung befindet sich mittendrin in dieser Bevölkerung und deswegen ist diese Unterscheidung nicht zu machen. Also das, was wir aus der europäischen Geschichte so gut kennen. Die, die eine Uniform tragen, sind die Militärs und die anderen, die keine Uniform tragen, sind Zivilisten. Also da wissen wir genau Bescheid, wie man zwischen beiden Gruppierungen unterscheidet. Hier gibt es diese Unterscheidung kaum oder überhaupt nicht. Also das ist ein Problem, erstens überhaupt der Definition. Was ist eigentlich die Zivilbevölkerung im Vergleich zur kämpferischen Einheit oder kämpferischen Gruppe in Gaza. Klar, man muss sich darum bemühen, eben die Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder, Männer, die nicht beteiligt sind, nicht zu treffen. Aber das ist ein Wunsch, den man schwer nachkommen kann in dieser Situation. Also wenn Israel bombardiert, kann man nicht mit jeder Bombe genau unterscheiden, ob sie einen Zivilisten nicht verletzt oder umgekehrt. Die Forderung danach, humanitäre Hilfe zu leisten, ist berechtigt. Humanitäre Hilfe ist auch besonders erforderlich, wenn es jetzt um die israelischen Opfer geht. Also es geht nicht nur darum, dass man Hunderte von israelische Zivilisten ermordet hat und dann irgendwie für ihr Wohl oder für die Kompensation oder für ihre Familien sich bemühen muss. Es geht auch vor allem um die Geiseln. Das sind Zivilisten, man muss sich das vorstellen. Alte Omas, kleine Kinder sind jetzt Opfer einer Geiselnahme. Also zuerst muss man sich um diese Leute kümmern. Das ist mindestens die israelische Haltung. Und dann kann man auch über die humanitäre Hilfe für die Zivilisten in Gaza sprechen.
Was glauben Sie, wie sehen die nächsten Schritte in diesem Konflikt aus?
Ich bin kein Militärexperte, deswegen ist meine Vermutung die Vermutung eines einfachen Staatsbürgers Israel. Also die Erfahrung war immer, dass der Konflikt sich am Anfang intensiviert, dann schalten sich die Großmächte ein, versuchen irgendwie eine Vermittlerrolle zu spielen. Ob es diesmal so funktioniert wie früher, ist fraglich. Weil der Schock in Israel, weil die Tat selbst, der Angriff auf Israel so kriminell ist, ist es zu erwarten, dass die israelische Reaktion umso radikaler wird. Und dann ist alles offen. Die Frage, die eigentlich relevant ist, ist eben, wie lange Hisbollah und Iran sich von diesem aktuellen Konflikt fernhalten können. Darum bemühen sich, wie gesagt, die Amerikaner. Ob sie erfolgreich sein werden, wissen wir nicht. Und deswegen kann ich hier nicht mehr als ein intelligent guess machen.
Wir haben ja auch vorhin schon über die zentralen Streitpunkte gesprochen. Und hierbei spielt auch Religion eine Rolle. Würden Sie diesen Krieg auch als einen Religionskrieg betiteln?
Also meine erste Reaktion ist diese dumme Antwort. Ja, eine gute Frage. Die Gesamtentwicklung des Konfliktes führt von einem eher nationalen Konflikt oder Konflikt zwischen Nationen, Israelis, Juden und Palästinenser, zu einem religiösen Konflikt. Also mehr und mehr spielt die Religion in diesem Konflikt eine Rolle. Es ist sehr einfach zu sehen, in der arabischen Welt hat der Islam eine immer stärkere politische Rolle übernommen. Nicht nur in der arabischen Welt, auch im Iran. Also man muss sich vorstellen, Iran vor 1979, vor Khomeini und nach Khomeini. Also die Welt, die wir kennen hier im Nahen Osten, ist viel religiöser geworden. Und religiöser bedeutet, dass die Politik auch von Religion oder von der Auslegung der Religion bestimmt wird. Also die Theokratie auf der arabischen Seite ist immer stärker geworden. Paradox ist, dass etwas Paralleles auch im Staat Israel läuft. Die Juden, die sich neu als Nation definiert haben, auf einer säkularen Grundlage, entwickeln sich langsam in Richtung Juden auf der Grundlage der Religion. Und nicht nur der Religion, sondern der Religion nach einem bestimmten Muster, das man im Judentum Orthodoxie nennt. Und so entwickelt sich der Konflikt, der eigentlich zwischen zwei Nationen begann, zu einem Konflikt zwischen zwei Religionen. Das haben wir ja schon erwähnt. Für Hamas geht es nicht nur um wir Palästinenser gegen euch Israelis, es geht um wir Moslems gegen die Ketzer, gegen die Juden. Und je länger dieser Konflikt dauert, desto intensiver und radikaler die Rolle der Religion in diesem Konflikt. Das zeigt schon, dass Religion eine ziemlich miese Sache ist.
Als abschließende Frage, was würden Sie aus unserem Gespräch insgesamt als friedliche Lösung für den Nahostkonflikt bewerten?
Für mich ist das ziemlich klar. Ich habe darüber auch viel geschrieben. Die Entreligionisierung des Konfliktes ist sehr wichtig. In dem Moment, wo man als religiöser Mensch politische Ziele verfolgt, ist die Bereitschaft zum Kompromiss bei monotheistischen Religionen gleich null. Also die Entreligionisierung des Konfliktes, das ist erstens. Zweitens soll es die Bereitschaft sein, einen Kompromiss zu erreichen. Wir haben als jüdische Nation das Recht auf Selbstbestimmung. Die Palästinenser haben als palästinensische Nation das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Also, wenn es auf dem kleinen Gebiet Palästina stattfinden soll, dieser Kompromiss, dann teilt man Palästina unter sich, wie es eigentlich die UN bereits im Jahr 1947 vorgeschlagen hat. Das ist im Prinzip die Grundhaltung. Wir wissen Bescheid, wir leben in einer modernen Zeit, in einer globalen globalisierten Zeit. Zwei Staaten nebeneinander, die völlig getrennt sind, die national, also ohne Minderheiten im jeweiligen Staat. Das ist eine Illusion, das ist auch nicht etwas Wünschenswertes. Das heißt, nachdem wir das anerkannt haben, gegenseitig, das Recht auf nationale Selbstbestimmung, sowohl für Juden als auch für Palästinenser, kann man über eine Regelung sprechen, über eine Föderation, über etwas, was die die Rechte der beiden Nationen mit einbezieht in einen größeren Rahmen, wo wirtschaftlich, auch politisch die Zusammenarbeit der beiden Nationen oder der beiden Staaten organisiert wird.
So viel zu meinen Fragen. Gibt es etwas, was Sie noch unbedingt in diesem Gespräch erwähnen möchten?
Also ich werde Folgendes sagen, etwas hinzufügen. Die Geschichte der Auswanderung von Juden, vor allem aus Europa und nachher auch Nordafrika, nach Palästina, nach Israel, ist einzigartig. Das muss man wissen. Die Absicht war nicht, Israel oder Palästina zu kolonisieren. Die Absicht war, für Juden einen Zufluchtsort zu finden. In diesem Prozess entwickelte sich eine Haltung gegenüber Palästinenser oder Araber, die eigentlich den Konflikt geschürt hat. Das muss man entschärfen. Und dafür braucht man eben das, was Sie Aufklärung genannt haben. Man muss die Menschen aufklären, auf beiden Seiten, dass es besser ist, einen Kompromiss zu finden, als auf ewig weiter zu kämpfen. Die Europäer waren für uns bis vor 2 Jahren ein Vorbild, wo man verstanden hat, Kriege sind keine Lösung. Gespräch, Dialog ist eigentlich der Ausweg aus dem Konflikt. Das hätte man auch im Nahen Osten so nachahmen müssen. Wie es in Europa heute aussieht, muss man sagen, auch die Europäer beginnen sich von dieser Bereitschaft zum Kompromiss zu verabschieden. Dank der Russen, aber auch dank der anderen Scharfmacher auf der anderen Seite.
Vielen Dank für Ihre Worte, Herr Zimmermann. Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, wir hatten nun die Möglichkeit, mit Moshe Zimmermann zu sprechen und einen näheren Einblick in den Nahostkonflikt zu erhalten. Dies erfolgte auf dem Stand von dem 11. Oktober 2023. Falls ihr mehr über den Nahostkonflikt sehen und hören möchtet und euch generell informieren wollt, schaut gerne auf dem Instagram- oder TikTok-Kanal von Salon 5 unter Salon 5 unterstrich vorbei oder verfolgt Korrektiv auf ihren Kanälen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.